ARD.
Hilfe für den Gazastreifen. Kanzler Merz kündigt eine Luftbrücke an.
Nach dem Zugunglück in Baden-Württemberg. So wird auf Bahnstrecken die Sicherheit kontrolliert.
Und Schluss mit Stress beim Flugzeughandgepäck. Gibt es die Beschränkung für Flüssigkeit vielleicht bald nicht mehr?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen zu diesem letzten Dienstag des Monats, dem 29. Juli. Moritz Zacho und Annika Witzel freuen sich, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Morgen und wir schauen zu Beginn kurz auf den Krieg im Gazastreifen. Unser Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Regierung in Israel ja immer mal wieder auch dafür kritisiert, dass kaum oder sogar gar keine Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelassen werden. Da verhungern gerade einfach jeden Tag Menschen. Seit wenigen Tagen werden wieder Hilfslieferungen reingelassen und jetzt will Deutschland sich auch noch aktiv mit einer Luftbrücke einschalten.
Luftbrücke heißt, Deutschland wird Hilfsgüter in den Gazastreifen fliegen. Wie das genau aussieht, ist noch unklar, aber es könnten wieder Pakete mit Fallschirm dran abgeworfen werden. Deutschland will dabei mit Jordanien zusammenarbeiten und auch Frankreich und Großbritannien sind laut Friedrich Merz bereit, eine solche Luftbrücke für Lebensmittel und Medizin zu unterstützen.
Wir wollen das humanitäre Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza schnellstmöglich beenden, das hat der Bundeskanzler gesagt. Und er hat nochmal einen dauerhaften Waffenstillstand gefordert. Dazu müsse die radikal-islamische Hamas die Geiseln freilassen und die Waffen niederlegen.
Unter den Verschleppten sind laut Merz auch weiterhin Deutsche. Am Donnerstag will Bundesaußenminister Johann Wadephul wahrscheinlich wieder in die Region reisen.
Herr Luftbrücke, das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht. Allerdings sagen Hilfsorganisationen, dass so Abwürfe von Hilfsgütern aus der Luft nicht nur ineffizient, sondern auch gefährlich sein können.
Kieran Donnelly von einer internationalen Hilfsorganisation sagt zum Beispiel im US-Fernsehen Bloomberg TV, dass eine Luftbrücke keine echte Hilfe ist.
Diskussionen über Hilfspakete, die aus der Luft abgeworfen werden, sind in Wahrheit einfach nur Ablenkungen. Hilfspakete aus der Luft werden den Menschen in Gaza niemals so helfen können wie Lieferungen am Boden. Das ist die Hilfe, die wir eigentlich brauchen und keine Abwürfe aus Flugzeugen.
Teilweise könnten Zivilisten sogar durch solche Abwürfe getötet werden, das sagt auch das UN-Palästinenser-Hilfswerk. Und es sind wohl auch schon Menschen in der Vergangenheit von Hilfspaketen erschlagen worden, die aus der Luft kamen. Und die BBC hat auch von Fällen berichtet, dass Menschen ertrunken sind, weil sie versucht haben, Hilfsgüter aus dem Meer zu fischen, die dort aus der Luft reingefallen sind.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es wohl nach Berechnungen viel zu viele Flüge braucht, damit überhaupt genug Hilfsgüter bei den Menschen ankommen. Und die Flotten der beteiligten Länder seien dafür einfach nicht groß genug. Und deswegen fordern Hilfsorganisationen eben, Hilfsgüter lieber über Land in den Gazastreifen zu bringen. Da würden an den Grenzen auch schon genug Hilfslieferungen stehen, das sagt auch Kieran Donnelly, den wir eben gehört haben. Und die lässt die israelische Regierung allerdings nur nach und nach ins Land rein.
Friedrich Merz sagt ja auch selbst, dass es nur eine ganz kleine Hilfe sei, diese Luftbrücke, aber eben ein wichtiger erster Schritt.
Dieses Thema wird uns mit Sicherheit noch länger beschäftigen und wenn es was Neues zur geplanten Luftbrücke gibt, dann halten euch die Kolleginnen und Kollegen bei tagesschau.de auf dem Laufenden.
Wir haben euch ja gestern schon von dem schrecklichen Bahnunglück bei Riedlingen im Kreis Biberach erzählt, bei dem 3 Menschen gestorben sind und mindestens 50 verletzt wurden. Ein Regionalzug ist da entgleist, teilweise sind Waggons auch umgefallen und die Aufräumarbeiten, die dauern auch heute noch an.
Viele Rettungskräfte von Fahrzeugen über Hubschrauber, es war natürlich Chaos von vorne bis hinten. Ja, man ist quasi zwischen den Trümmern umhergelaufen, hat es eigentlich erstmal gar nicht so richtig realisiert, was man da eigentlich gerade tut. Ja, es nimmt einen dann schon irgendwo ein bisschen mit, ja, weil es hängen sehr viele Schicksale da drin. Das hat man natürlich nicht jeden Tag so ein Szenario.
Das war Stefan Rademacher vom Technischen Hilfswerk. Er wird diesen Tag vermutlich nicht so schnell vergessen und vermutlich fragt er sich, genau wie viele andere Menschen, wie konnte sowas passieren und wird sowas in Zukunft vielleicht häufiger passieren? Denn der Auslöser war ja vermutlich ein Erdrutsch, ausgelöst durch Starkregen.
Und wir wissen, dass wir in Zukunft mit genau solchen Wetterphänomenen wie Starkregen ja häufiger rechnen müssen wegen der Klimaerwärmung. Mhm. Und deswegen gibt es Menschen wie Michael Krautblatter, der ist Geologe und schaut mit auf die Sicherheit der Bahnstrecken.
Also Bahnstrecken sind grundsätzlich schon gut abgesichert, aber es sind natürlich viele tausende Kilometer in Deutschland, die in Bahnstrecken lang gehen. Und dadurch, dass die quer durchs Land gehen, müssen die auch immer wieder anhängen vorbei, wo rutschanfällige Schichten dabei sind. Und dann kommt in den letzten Jahren dazu, dass eben diese starken Niederschläge deutlich zunehmen. Und dann können eben auch solche Hänge kurzfristig instabil werden.
Und wenn solche Hänge dann instabil werden, dann kann es eben zu Erdrutschen kommen. Die Erde landet auf den Schienen und ein Zug könnte dadurch entgleisen. Oder es fällt eben so viel Geröll auf die Gleise, dass die sich sogar verschieben oder verbiegen können.
Ja, und deswegen guckt sich Michael Krautblatter vor Ort dann auch die Strecken an, die an den Hängen liegen.
Wenn wir sehen, wir haben eine Hangbewegung, ist, dass wir messen, wie schnell bewegt die sich. Also bewegt die sich jetzt Millimeter pro Jahr oder ist die deutlich schneller, sodass auch wirklich eine Einwirkung auf das Bahnnetz passieren kann.
Tja, das Problem ist jetzt natürlich, dass Michael Krautblatter und seine Kolleginnen und Kollegen sich nicht jeden einzelnen Hang jeden Tag angucken können. Er hat ja eben auch gesagt, das sind einfach viel zu viele, ist ja klar. Und deswegen hat die Bahn aber mittlerweile Menschen in Bereitschaft, die besonders bei Unwettern direkt dann auch rausfahren können und helfen, wenn zum Beispiel ein Baum auf die Strecke gefallen ist oder auch Oberleitungen kaputt gehen.
Aber weil auch da nicht an jedem Hang Mitarbeiterin oder Mitarbeiter stehen kann, hat Michael Krautblatter auch noch eine Idee, wie man den Schutz verbessern könnte durch ein Frühwarnsystem.
Das heißt, man hat Sensoren, die ständig auf dem Hang stehen. Und wenn diese Sensoren anfangen zu verschieben, dann würde die Bahn eine Warnung bekommen.
Also die Bahn hat Wetterphänomene auf jeden Fall auf dem Schirm und schaut, dass die Strecken sicher bleiben. Wir müssen dazu noch sagen, wir wissen noch nicht, ob jetzt wirklich explizit so ein Hangrutsch schuld war an dem Unglück in Baden-Württemberg. Da wird eben noch weiter ermittelt und das ist noch nicht abgeschlossen.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump will, dass Russland ein Friedensabkommen mit der Ukraine schließt und hat dafür jetzt den Druck erhöht. Statt wie bisher 50 Tage gibt er Russlands Präsident Putin nur noch bis Ende der Woche Zeit dafür. Sollte es bis dahin keine Waffenruhe geben, will Trump Länder, die Russland Öl und Gas abkaufen, mit Wirtschaftssanktionen bestrafen.
In New York läuft, während wir das hier aufzeichnen, also Stand 5 Uhr heute Morgen, gerade ein Großeinsatz der Polizei. Ein bewaffneter Mann soll ein Bürogebäude gestürmt und mehrere Menschen erschossen haben. Mehrere US-Medien berichten von 5 Toten, darunter sollen auch ein Polizist und der mutmaßliche Schütze sein. Das Gebäude wurde evakuiert, die New Yorker sollten zur Sicherheit zu Hause bleiben.
Wenn ihr eine Katze habt, dann habt ihr bestimmt auch viele Videos von ihr auf dem Handy. Und einige davon könnt ihr jetzt an die Ruhr-Uni in Bochum schicken. Die sucht für ein Forschungsprojekt nämlich Katzenvideos, um mehr über die Körpersprache von Katzen rauszufinden. Die Videos sollen die Katze in bestimmten Situationen zeigen. An der Studie beteiligen sich auch Partneruniversitäten aus Hamburg, Italien, der Türkei und Kanada. Dadurch hoffen die Forscherinnen und Forscher auch, das Zusammenleben von Menschen und Katzen in unterschiedlichen Ländern vergleichen zu können.
Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir darüber berichten, über die Studienergebnisse.
Ja, inwiefern ist die türkische Katze beim Fressen anders als die aus Hamburg?
Ja, richtig. So, wer mit Handgepäck ins Flugzeug steigt, der weiß ja, Flüssigkeiten bis 100 Milliliter pro Flasche sind okay. Davon darf man dann auch gleich mehrere mitnehmen, muss sie dann aber in eine durchsichtige Plastiktüte friemeln.
Das ist schon sehr begrenzt und da ist man schon sehr eingeschränkt und schon sehr aufwendig auch mit den extra den Behältnissen dafür, die man dafür organisieren muss.
Tja, das fühle ich auch sehr. So, die 100 Milliliter-Regel, die dürfte aber bald der Vergangenheit angehören.
Auch eine gute Nachricht für mich, weil natürlich habe ich nicht nur 5 von diesen Behältnissen, weil ich die ständig irgendwo verliere oder liegen lasse oder sonst was und dann muss ich die immer nachkaufen, dann habe ich überall so kleine Plastikteile, die ich niemals brauche. Naja, die EU-Behörde, die für den Luftverkehr zuständig ist, die hat nämlich einen neuen Scanner zugelassen und der kann auch größere Mengen Flüssigkeit durchleuchten und gucken, ist das gefährlich oder nicht und eben nicht nur wie bisher diese 100 Milliliter. Und diese neuen Scanner wurden vorher am Flughäfen in Mailand und Rom getestet und diese Tests liefen so gut, dass die EU-Kommission ihr Okay gegeben hat, also diese Scanner dürfen jetzt eingesetzt werden.
Es dürfte laut Experten auch nicht allzu lange dauern, bis wir diesen neuen Scanner an zumindest ja einigen Flughäfen in Deutschland erleben. Ein Sprecher des Flughafens in München meinte gestern zu uns, dass sie dort schon auch Geräte haben, die theoretisch einsatzbereit wären. Es bräuchte nur noch die abschließende Erlaubnis von der EU für den Einsatz im Alltag.
So, nicht nur in München gibt es diese neuen Scanner schon, sondern vereinzelt auch an anderen Flughäfen in Deutschland. Bis es die flächendeckend überall gibt, wird es allerdings dann doch noch eine Weile dauern. Es ist nämlich sehr teuer, diese Teile anzuschaffen. Italien ist da ein bisschen weiter. An großen Flughäfen wie in Mailand, Rom, Bergamo, Bologna oder Turin gibt es diese neue Scanner-Generation schon.
Ich muss ja sagen, für mich war diese 100 Milliliter-Regel pro Flasche im Handgepäck immer total normal, wenn ich verreist bin. Mhm. Aber durch unsere Recherche habe ich auch nochmal gelernt, diese strenge Regelung, die gibt's vergleichsweise noch gar nicht so lange. Erst seit knapp 20 Jahren.
Ah.
Hintergrund ist nicht so schön, das war ein versuchter Terroranschlag am Flughafen London Heathrow.
Da haben Terroristen versucht, Softdrinkflaschen mit einer explosiven Flüssigkeit ins Flugzeug zu schmuggeln und dann während des Flugs anzuzünden. Aber die Pläne wurden zum Glück vorher aufgedeckt.
Und deswegen wurde diese 100-Milliliter-Regel dann vorsichtshalber eingeführt, weil die Scanner damals eben nur kleine Mengen Flüssigkeit zuverlässig durchleuchten konnten.
Bisher. Es war nämlich von Anfang an geplant, diese Regel eigentlich nur zeitlich zu begrenzen, bis die Technologie eben weiterentwickelt ist. Und siehe da, zack, knapp 20 Jahre später ist es schon soweit.
Wenn ich gerade durch die Fußgängerzone in Hannover laufe, dann fällt mir auf, dass an vielen Schaufenstern von Klamottengeschäften schon wieder riesengroße Plakate und Sticker kleben, die auf den Sommerschlussverkauf aufmerksam machen. Und das passt für mich gerade super, denn ich brauche eine neue Jeans.
Du, also wenn du da jetzt so um 5.30 Uhr durch die Fußgängerzone schlenderst, ich glaube, da hast du auch nicht viel Konkurrenz. Da kauft dir keiner deine Hose
mehr. Kriege ich die erste.
Sommerschlussverkauf, aber also den gibt es offiziell aber ja eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja immer und ständig irgendwelche Rabatte eigentlich.
Ja, total, das stimmt auch. Aber mit Beginn der letzten Juliwoche haben eben wieder viele Kaufhäuser große Rabattaktionen gestartet, um so klassische Sommerware wie T-Shirts, Kleider und kurze Hosen abzuverkaufen. Und das lockt schon noch den einen oder anderen ins Geschäft, wie hier in Trier in Rheinland-Pfalz.
Ich denke schon, ne, dass vieles reduziert ist und wer klug ist, shoppt schon mal fürs nächste Jahr.
Ich kaufe nur das, was ich brauche, ob jetzt Sommerschlussverkauf ist oder nicht. Also für mich ist das eigentlich kein Thema, nee.
Ich bin noch von einer älteren Generation, also ich gehe in die Stadt, um wirklich zu sehen, was ich kaufen kann. Also ich bin nicht von der Online-Generation, aber ich habe auch einen Sohn dabei und so, der kauft schon anders, online viel.
Das scheint wirklich so ein Generationending zu sein, ne? Wer wie shoppt. Also bis vor 21 Jahren, im Juli 2004, waren Sommer- und Winterschlussverkauf sogar noch per Gesetz reglementiert, um den Wettbewerb zu schützen. Und damals durfte Saisonware an 12 Wochentagen unter dem Label Schlussverkauf dann eben abverkauft werden. Mhm. Meistens ist das in der letzten Juli- und in der ersten Augustwoche passiert. Aber seit einer Reform kann jedes Geschäft selber festlegen, wann es welche Ware günstig anbietet.
Ja, dann ist also auch wirklich das Gefühl, dass viele Geschäfte das ganze Jahr über immer irgendwelche Rabatte starten, dann doch wahr.
Ja, ne? Ist nicht aber nur ein Gefühl, genau.
Ist kein Gefühl, genau. Aber den alten Sommerschlussverkauf, den lassen dann doch nochmal viele aufleben. Wahrscheinlich auch, um die Kunden nochmal zu binden. Und laut Handelsverband Deutschland machen da seit ein paar Jahren auch Baumärkte, Möbel- und Elektronikgeschäfte mit. Aber der Sommerschlussverkauf hat auf jeden Fall nicht mehr so eine Schlagkraft wie früher. Also da steht jetzt keiner mehr in der Schlange, wie ich früher, als ich noch Kind war, mit meiner Mutter zusammen.
Echt? Ist das so eine, hat sich das so bei dir eingebrannt, wie du vor dem riesigen SSV-Plakat?
Was meinst du, wie genervt ich immer war? Komm, wir gehen in die Stadt. Juhu.
Komm, gibt auch ein Eis.
Genau.
So, und wer regelmäßig online shoppt, weiß, da ändern sich die Preise ja sowieso auch fast täglich, egal für welches Produkt, kommt ja dann auch drauf an, auf welchem Portal man guckt. Also da gibt es sowieso kaum einheitliche Preise.
Ja, die Einzelhandelsbranche, die blickt gerade auch eher mit Sorge auf die Geschäftszahlen. Nicht mal jeder Dritte sagt, dass die Umsätze in diesem Jahr besser sein werden als im vergangenen Jahr, heißt es vom Handelsverband. Unsere Konsumlaune ist jetzt gerade auch so schlecht wie seit Februar 2024 nicht mehr. Das zeigt ein Index der Gesellschaft für Konsumforschung. Und Schuld daran ist einerseits natürlich die unsichere politische Weltlage. Da halten viele einfach lieber ihr Geld zusammen, als es auszugeben.
Ich bin da ja anders, muss ich sagen. Also ich denke so, ach Mensch, jetzt ist eh alles egal. Kann ich mir auch noch eine Hose kaufen. Das Wetter hat übrigens auch noch einen großen Einfluss. Also wenn es zu heiß ist, geht keiner shoppen. Und wenn es so ist wie jetzt, so ohne Ende regnet, dann shoppt auch keiner für die nächsten heißen Sommertage. Also der Einzelhandel hat es mit unserer Kauflaune auch nicht ganz so leicht.
Jetzt interessiert uns, was für Shopper seid ihr denn? Lockt euch der Sommerschlussverkauf jetzt doch nochmal ins nächste Geschäft oder nehmt ihr lieber die Online-Angebote mit? Schreibt uns doch gerne mal eine Mail oder auch bei WhatsApp. Und der Vorteil bei WhatsApp ist, da könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. Alle Infos findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Du hast von unserem Brandopfer hier in Köln mitbekommen?
Nee, bin mir nicht so sicher.
Nee. Moritz, unsere Maus ist doch angezündet worden von der Sendung mit der Maus. Wir haben ja hier so eine Mausfigur stehen, doch in der Innenstadt beim Westdeutschen
Rundfunk.
Habe
ich auch schon ein Foto gemacht.
Ja, genau. 50 Meter weg von hier. Ich habe mich hier eben aus dem Fenster gelehnt im Studio und ich kann sie sehen. Und die ist angeflemmt worden am Wochenende. Schulter, rechte Schulter, Teile von der rechten Wange, ganz schwarz, weggekokelt. Und das macht richtig viel mit den Menschen hier.
Alles gut. Und wenn alle Stricke reißen, Uniklinik Köln.
Ich finde es ziemlich schade. Also ich habe auch immer die Maus geguckt, auf jeden Fall. Das finde ich jetzt ziemlich blöd.
Bin ich echt sauer, dass sowas passiert. Weil ich cool finde, irgendwie von den Leuten, die hier vorbeilaufen mit Pflastern, das zeigt so, hey, uns ist die Maus hier wichtig.
Finde ich richtig traurig, total. Wer macht denn sowas?
Das ist ganz schlimm. Ja, niemand weiß bisher, wer es war. Das wird im Moment noch ermittelt. gesammelt und ausgewertet. Und es gibt im Netz schon jede Menge gute Wünsche vom Sandmännchen, von der Sesamstraße. Und es sind halt Leute vorbeigekommen, das haben wir gerade schon gehört, die haben Pflaster auf diese Brandwunde geklebt. Und das war der Moment, als ich die Bilder gesehen habe, wo ich dachte, ey, die Menschheit ist noch nicht ganz verloren. Irgendwie
die
schön.
Leute kümmern sich.
Wirklich. Die Maus wird jetzt übrigens erstmal in eine längere Kur geschickt. Das hat der Leiter des Kinderprogramms gesagt. Damit
Was für eine schöne Geschichte.
Ne?
Finde ich sehr, sehr gut. Danke, dass du die mitgebracht hast.
Na gerne. Und du kannst jetzt auch in Kur gehen. Da schicke ich dich bis morgen früh hin. Dann hören wir uns ja schon wieder.
Dann muss ich wieder da sein.
Genau.
Also macht's gut. Bis
Ciao.
Morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.